herzlich willkommen zum Divan-Vodcast, Divan im Gespräch. Wir freuen uns sehr, heute Herrn Loafi als Gast bei uns zu haben. Herr Loafi, Sie entwarfen und gestalteten den Königsplatz in Kassel, den Opernplatz in Hannover, den Garten der Vier Ströme und den Saal der Empfänge in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn. Freianlagen für den Campus Nord der Humboldt-Uni Berlin, den Suezgarten für die internationale Gartenschau in Hamburg, Gartenanlagen in Abu Dhabi, Katar und Saudi-Arabien, vieles weitere noch, vor allem ja auch die Gärten bei der Expo 2000 in Hannover. Und im April 2023 erhielten Sie das Bundesverdienstkreuz für Ihr Lebenswerk. Lassen Sie uns doch mal ganz vorne anfangen. Sie sind 1952 in Batna, Algerien, geboren. Wie haben Sie es geschafft, unter diesen Umständen praktisch hineingeboren in ein Land unter französischer Kolonialbesetzung, kurz vor Beginn des algerischen Bürgerkriegs oder Unabhängigkeitskrieges, letztendlich dann später, jetzt heute retrospektiv, zu diesen Erfolgen zu kommen? Also einmal, wie haben Sie das geschafft und wie haben Sie auch überhaupt in diesem Kontext Begeisterung für Ihr Fach entwickeln können?
Ich habe in Algerien Kartografie studiert und ich habe gearbeitet mit der GTZ sozusagen für eine Forstinventur, also im Oresgebirge. Und das war wunderbar. Mit Kollegen und wir waren öfter im Wald und es gab Schnee, dann mussten wir dort irgendwie 5-6 Tage irgendwie übernachten und haben wir Essen bekommen, geflogen von der Armee sozusagen, wenn da so viel Schnee gefallen ist in Chelia, ein der höchsten Berge in Algerien. Ich hatte die Sensibilität als Kartograf gerade dort ein bisschen entwickelt für Landschaft. Mein Bruder ist Hochbauarchitekt, mein älterer Bruder. Ich hatte bei ihm ab und an gearbeitet, aber ich wollte nicht unter seiner Fittich weiterhin arbeiten. Und nach ein paar Jahren hatte ich keinen Bock mehr auf Kartografie und ich war in Deutschland. Und dann habe ich Freunde in West-Berlin besucht. Und der Grund, warum ich nach West-Berlin wiederkam, das war die TUSMA. Telefoniere und Studenten machen alles. Ich bin mit einem Freund gegangen und der hat einen Job auf der Liste genommen. Mit einem Hund spazieren gehen. Für 50 D-Mark.
Als Hundesitter, ja.
Unter anderem, das war, oder in der Fabrik und so. Und dann habe ich ihn gefragt und sagte, ja, er arbeitet einmal pro Monat und hatte das Geld für ein Studentenwohnheim und so weiter. Und habe ich ja meine Pläne für Paris begraben, weil das ist so teuer. Und alle meine Freunde in Paris haben nicht mal ihr Studium nach 5 Jahren beendet, immer nach 10, 15 Jahren. Und ich fand das so wunderbar, hier zu studieren, weil ich wollte auch etwas mit Landschaft machen. Und das war damals Landschaftsplanung mit Numerus Clausus. Aber die Deutschen, die Bio-Deutschen haben darunter gelitten. Nicht die Ausländer, weil das waren 4% für Ausländer. Aber es gab vielleicht 0,1% Ausländer. Und als ich da war und mich immatrikulieren wollte, hat mir die Frau gesagt, sei ein glücklicher Luafi, dass nicht so viele Kollegen Ausländer auch sich immatrikulieren wollten. Und dann habe ich dieses Studium dort angefangen.
1980 war das.
1980. Und ich habe gearbeitet, ich habe studiert bis 86. Und dann habe ich angefangen, in einem Planungsbüro ein bisschen Erfahrung zu haben. Und dann kam der Periode Noir in Algerien. Also mit der Konflikt mit den Islamisten und Ermordungen und so weiter. Das war wirklich eine schreckliche Phase, weil normalerweise, wenn sie ins Ausland sind, die Eltern, die weinen und sagen, komm bitte, komm uns besuchen. Aber dort haben meine Eltern geweint, dass ich nicht komme. Mhm. Und mir gesagt hatten, du sollst jetzt nicht kommen. Mein Bruder ist ja nach Kanada ausgewandert. Ja, und das blieb mir nichts übrig, als irgendwie nach 2-3 Jahren, in den 90er Jahren, nach langer Zeit bei Müller Weber Knipschild, wo ich beteiligt war, am Jüdisches Museum und so weiter, dass ich mich selbstständig mache. Und in Deutschland, wenn jemand sich selbstständig macht, kann man Projekt kriegen nur durch Wettbewerb. Und dieses System hat mir sowas von gefallen, ja. Und dann habe ich sofort die Weltausstellung gewonnen.
Bevor wir zu diesen Ausstellungen und den Wettbewerben kommen, möchte ich noch einen Schritt zurückgehen, ja. Noch vor dem Studium der Kartografie. und vor dem Hundesitten. Wenn man Landschaftsgärtner ist, muss ja eine gewisse Affinität da sein zu Natur. Ihre Mutter hat im Vorgarten Damaskrosen gezüchtet, der Vater hat im Hintergarten Obst und Gemüse angebaut. War das schon inspirierend?
Also nachhinein würde man sofort sagen ja, aber wenn man ehrlich ist, sage ich Ihnen nein. Gut. Mich hat nur Fußball interessiert.
Wir wollen hier ehrlich sein.
Ja, mich hat ja nur Fußball interessiert. Mhm. Als ich kleiner Jung oder so. Und wenn meine Mutter sagt, Kamel, heute bist du dran, musst du die Rosen irgendwie so schneiden oder Laub sammeln oder wässern, hat mich nicht so gut gefallen. Aber die deutsche Kultur mit der GTZ, als wir jetzt irgendwie diese Forstinventur gemacht hatten, da waren ja sehr viele Nationalitäten dort, jemand aus Kanada, aus Amerika, aus Frankreich, aber vor allem aus Deutschland. Und ich erinnere mich noch an Dr. Zürer. Ich bin mit ihm immer so draußen gewesen. Und das war für mich eigentlich, was Neues, eine Forstinventur zu machen. Und diese Forstinventur war eigentlich gemacht, um zu sehen, welche Bäume entfernt werden. Und da habe ich eine gewisse Sensibilität für Pflanzungen im Zusammenhang mit dem Klima. Zum Beispiel der Südseite ist weniger gepflanzt wegen der Sonne. Das wusste ich früher nicht. Und da hat mir das erklärt, dass eigentlich in Algerien nur die Nordseite ist sehr dicht und der Südseite nicht. Und in der Nordseite gibt es so viele Insekten, in der Nordseite leben so viele Tiere und so weiter. Und dort habe ich, ohne dass das bewusst für mich war, diese Sensibilität eigentlich entwickelt für Natur sozusagen. Aber als Kleinkind Fußball.
Sie blicken ja, Geburtsjahr 1952, auf eine lange Karriere zurück, mit sehr vielen Preisen, die Sie gewonnen haben, mit herausragenden Werken, die man heute noch besichtigen kann. Ich denke, ein besonders herausragendes ist der Garten im Jüdischen Museum. Das ist schon bemerkenswert, dass ein arabischer Moslem diesen Garten im Jüdischen Museum gestalten konnte. War das leicht durchzusetzen?
Also ich war Projektleiter bei Müller-Höberg-Knipschel. Also das Projekt hatte ich nicht Urheberrecht. Ich war nur der Verantwortliche für diesen Projekt. Und ich habe Ideen entwickelt und meinen Chefs auch weitergegeben. Und dann haben wir das gemeinsam entwickelt. Und dann kamen die Sitzungen. Als wir das gemeinsam entwickelt hatten, war nicht ein Problem. Aber bei den Sitzungen, beim Bau vor allem, oder Planungssitzungen, es gab immer so diesen Unbehagen von der anderen Seite. Aber ich glaube, in der Zeit könnte sich kein Mensch irgendwie Rassismus
aussagen. Wie hat sich das Unbehagen geäußert?
Im Blick.
Im Blick.
Ja.
Vielsagende Blicke. Ja.
Vielsagende Blicke oder Fragen. Wie? Wer sagt, dass die Frau von Paul Celan diese Zeichnungen gemacht hat, die zum Beispiel die Zerrissenheit von Porzellan irgendwie ausdrücken könnten und so weiter. Da musste ich immer Beweis liefern. Da musste ich Papier liefern. Das wäre wirklich ein Projekt, wo nichts Besonderes ist an der Verhältnis zwischen den Menschen, aber so diesen Unbehagen hat man das gespürt. Oder man hat diesen Unbehagen gespürt praktisch, wo mein Chef und ich waren in der Haus der Kultur in der Welt. Es gab eine indische Ausstellung und dort haben wir eine Brunnenanlage gesehen. Und mein Chef hat entschieden, genauso die Formen und so, die Brunnenanlage, in eine kleine Waldfläche, sagen wir. Und die Frage war, glaube ich, sehr oft gestellt, hat das mit Adam und Eva zu tun? Und Sie kennen ja diese ganze große Vorurteile im Zusammenhang, christliche, jüdische und so weiter, wer hat was verführt und so weiter. Und die waren immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich das Buch hatte und gezeigt und wir haben gesagt, wir haben das hier geklaut. Wir haben uns das nicht überlegt, sozusagen. Ja? Und es war für mich eigentlich ganz normal, weil als ich in diesem Projekt gearbeitet habe, habe ich meine Mutter erstmal angerufen. Ich hatte Angst um sie. Und das hat jetzt Susanne Jakob einen Film darauf gemacht. Das ist Zwischen den Welten, hat ein Porträt von mir gemacht und da könnte man das auch sehen. Und ich habe meine Mutter angerufen, damals mit Cent sozusagen, bei der Telefonzelle. Und habe ich meine Mutter das erklärt, dass ich jetzt ein Projekt mache, so und so. Ich habe ein bisschen Angst um euch. Das waren auch die Phase, wo diese IS in Algerien Leute umgebracht hat. Und meine Mutter hat mir gesagt, wenn du in ein Land hingehst und du nicht sein kannst wie die, komm zurück und heirate. Das habe ich verinnerlicht.
Ja. Darf ich noch eine nächste Frage stellen? Gerne. War das der Durchbruch, als Sie in der Weltausstellung in Hannover im Jahr 2000 die Gärten angelegt haben? War das der Durchbruch für die Berühmtheit?
Also das war der Durchbruch für die Möglichkeit zu arbeiten, vor allem. Ich glaube, die Leute waren sehr überrascht, weil ich hatte keine Erfahrung als Büro. Das war mein erstes großes Projekt. Und als ich den Wettbewerb gewonnen habe, ich einen Anruf bekommen habe, ich war allein im Büro. Ich konnte ja meine Emotionen mit keiner teilen. Ich habe die Leute angerufen, die mit mir gearbeitet haben, die für mich gearbeitet hatten für den Wettbewerb. Und die sind 2 Stunden später gekommen, haben wir ein bisschen Champagner getrunken. Aber das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben.
Und Selbstvertrauen, ja.
Und Selbstvertrauen. Und dann konnte ich ja viele Wettbewerbe danach auch gewinnen. Und die waren auch anonym und so weiter. Ich muss ja meine Art der Zeichnung und so weiter ändern, weil inzwischen wussten die Leute, wer das ist, wenn sie eine Zeichnung, oh, Duafi, ja, und habe ich das geändert. Aber das war der Beginn sozusagen, weil dann hatte ich eine Basis, dann hatte ich Geld, dann hatte ich ein Büro, dann hatte ich Mitarbeiter und wir haben gerade gearbeitet für
diesen Projekt. Und einen großen Namen.
Der Name ist eigentlich danach, als die Gärten fertig waren. Aber vorher, glaube ich, hat keiner mir direkt gesagt, du wirst es schaffen. Ich glaube, sehr viele haben eigentlich gedacht, wir werden sehen, wie er scheitert. Das war eine der höchsten und größten Aufgaben für Landschaftsarchitekten seit der Existenz der Landschaftsarchitektur. Und manche Kollegen auch und Kolleginnen, nicht alle, aber manche Kollegen und Kolleginnen, sie haben wirklich erwartet, dass ich scheitere. Aber für mich war das auch kein Problem, weil ich hatte damals auch meinem Freund gesagt, Taxischein habe ich. Kann ich wieder das machen, das ist kein Problem.
Ich habe noch eine ganz grundsätzliche Frage. Jetzt sind Sie ja Berufsbezeichnung Landschaftsarchitekt. Ist ein Landschaftsarchitekt ein Künstler? Und wenn ja, warum?
Nein, automatisch nicht.
Okay.
Automatisch nicht. Ich habe nur diese Sicherheit bekommen, als ich die Gärten der Weltausstellung gemacht habe. Und ich muss mich bedanken bei der deutschen Verwaltung. Das waren alle Bio-Deutsche, die mich nicht rausgeschmissen hatten und die mir auch vertraut hatten, dass ich das mache. Und diese Möglichkeit hatte ich gehabt, Kunstobjekte zu entwickeln und zu integrieren. Und dann habe ich eine Philosophie, der Gartenarchitekt Kamel Ouafi entwickelt, Skulpturen, wie jetzt in Eschoalset oder in Kassel. Und die sind alle Bestandteil sozusagen der Gartenarchitektur, meine Gärten. Das heißt, wenn ich was entwickle für Kassel, kann ich nicht woanders das machen wie ein Künstler. Ein Künstler kann irgendwie eine Malerei machen oder eine Skulptur und die kann auch woanders irgendwie aufgestellt. Und sagen wir so, ich bin eher Landschaftsarchitekt, aber mit ein bisschen Kunstarbeit in der verschiedenen Gärten.
Also ein Element ist ja wirklich Kunst. Sie transferieren ja Balletttänzerinnen in die von Ihnen gestalteten Gärten. Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja.
Ich hätte fast gesagt Schnapsidee. Wie kommt man auf so eine Idee und wie kann man das umsetzen?
Also jetzt wird ein Film gemacht von Jan Biedermann und er zeigt das eigentlich eindeutig. Und bei mir war das so, mein Arabesken, das war ein Bestandteil meiner Arbeit. Das heißt, in jedem Garten habe ich eine Arabeske gehabt. Ob das jetzt Pflanzinseln sind oder ob das Mosaiken sind, ob das Hecken sind und so weiter. Und wie könnte ich das artikulieren? Und am besten mit der Hecken. Weil meine Hecken sozusagen sind wie eine Komposition, ein Ballett. Es sind als ob 100 Balletttänzer und Tänzerinnen tanzen. Und diese Tänzer und Tänzerinnen tanzen, sie können synchron tanzen, die gleiche Bewegung. Aber sie können auch unterschiedliche Bewegungen haben. Mhm. Und die habe ich artikuliert in der Form, in der Neigung, aber nicht in der Proportion. Die Proportionen sind immer gleich geblieben. Und in Bremen sind die ja wie Kissen, aber sie haben so eine Struktur mit sich gebracht. Oder in Hannover in der Oper. Und klar, das Projekt an der Oper hat mich dazu auch gebracht, dass ich das noch verstärke. Ja? Und so ist eigentlich die Balletttänzerin für mich eigentlich die Artikulation meiner Arabesken. Das ist eine Komposition, wo ich sage, die sind alle gemeinsam als eine Gruppe, aber sie können auch individuell sein, genauso wie meine Hecken.
Wenn man da Näheres darüber wissen möchte, also gerade jetzt ist ein Buch erschienen über das Leben von Kamel Louafi, von Stefan Leppert geschrieben. Und das ist ja so frisch, dass ich es noch gar nicht lesen konnte. Ja. Aber ich weiß, dass darüber auch geschrieben wird. Und ich glaube, das lohnt sich und ist auch sehr schön mit den Arabesken und Buchstaben gestaltet. Gratulation zu dem Buch. Es ist auch nicht das erste Buch. Sie selber haben ja sehr viele Bücher schon geschrieben.
Also dieses Buch hat Stefan Leppert geschrieben. Der ist der Autor. Das ist nicht mein Buch. Ich bin nur der Inhalt sozusagen. Ja. Und das Buch ist ja praktisch bei dem Verlag Leuenhagen Paris veröffentlicht.
Soweit die Werbedurchsage.
Ja. Und verlegt sozusagen. Aber Schreiben war für mich total wichtig. Es gab ein Erlebnis, was mich eigentlich immer so beeinflusst hat. Bevor dass ich studiert habe, war ich in Algier und da habe ich Nejma von Kateb Yassin gelesen. Und ein Satz hat mich total beeinflusst oder ist in meinem Gehirn geblieben sozusagen, wo Kateb Yassin sagt, wenn das Meer frei ist, wird Algerien reich. Und ich guckte immer da in Port Said Richtung Wasser und als Garten, als Nicht-Gartenarchitekt oder Stadtplaner habe ich nicht verstanden. Ich hatte gedacht, er hat das nur mit der Unabhängigkeit geschrieben. Aber als ich beauftragt war, eine Studie zu machen über die Küste von Algier, habe ich ja wie in alle anderen Städten, in Neapel oder Barcelona und so, alles frei gemacht. Also die Küste ein bisschen erweitert und darunter Parkplatz, Straßen für Auto, für Zug und so weiter. Und habe ich diese Küste frei gemacht, sozusagen. Und dann praktisch die Fassade praktisch geschützt, dass keine neuen Gebäude davor kommen, ja, und so weiter. Und das hat mich beeinflusst, dass ich immer des Essais littéraire, das ist immer so, wie sagt man das, eine immer Text geschrieben hatten, die eigentlich verständlich für den Nicht-Landschaftsarchitekt, für den Nicht-Planer, für den Nicht-Architekt. Ja? Und das ist auch Bestandteil in meinen Büchern immer. Ich habe immer solche Texte gemacht. Ich habe einen Platz erklärt über Literatur sozusagen. Und das kam ganz gut an. Ja?
Also keine Fachliteratur, sondern eher ja, populär ausgerichtet.
Ja, ja, literarisch, ja, sozusagen. Ja, ja, ja.
Und kann man Ihre Arbeit sozusagen, wie das ja bei vielen Künstlern ist, auf ein Genre zusammenfassen? Also es gibt die abstrakte Kunst, impressionistisch oder vielleicht sogar auch politisch motiviert. Wo würden Sie sich da verorten?
Also sehr viele bezeichnen mich als irgendwie moderne Landschaftsarchitekt. Aber ich lasse immer die Urteile irgendwie von anderen kommen. Aber es ist ja so, dass ich klassische Element auch habe, moderne Element auch habe und auch aus der Vergangenheit total irgendwie aufnehme. Aber ich bin nicht derjenige, der praktisch die Natur in die Stadt reinbringen möchte. Für mich ist ein Garten immer ein Ort der Kontemplation, ein Ort sozusagen der Aktivität. Ob man sich hinlegt oder ob man ein bisschen Ball spielt und so weiter, es ist für mich immer ein harmonischer Ort. Aber das muss immer so unterschiedlich. Wenn Sie jetzt in Esch gehen und in Bremen und in Hannover, dann sehen Sie die Gärten oder meine Plätze. Sie erkennen das, dass das Louafi ist. Da ist irgendwas irgendwie, was gemeinsam ist. Aber sie sind total unterschiedlich.
Herr Louafi, ich stelle mir die Frage, wenn Sie durch viele deutsche, zumeist gerade im Winter, Herbst, graue Städte laufen. Dann sind ja Gärten oder Parks häufig, das ist mein Eindruck, eher die Seltenheit. Ist das für Sie nicht als, als Landschaftsarchitekt, der wirklich vor allem Gärten auch gestaltet, das muss doch eigentlich ein frustrierendes Bild sein, durch deutsche Städte zu laufen?
Also ich widerspreche Sie, wenn Sie sagen, Sie laufen durch graue Städte. Ich habe die schönste Architektur kennengelernt in Deutschland durch meine Reise. Ob das in München ist oder entlang der Rhein oder hier in Berlin. Wenn man hier zu euch herkommt, ja, dann geht man irgendwie oder fährt man eigentlich über Onkel Tom Hütte und so weiter. Und da sind so viele schöne Sachen, die entstanden sind, die auch Geschichte artikulieren. Ich betrachte auch Deutschland nicht als grau. Mhm. Im Gegenteil, vielfältig. Da muss man nur die Augen öffnen. Aber der Garten ist komplementär. Aber wir haben jetzt eine kleine Gefahr. Wir sind ja an einem Punkt angekommen, wo jeder Garten soll praktisch gegen diese Klimaveränderung agieren. Und viele haben das nicht so verstanden, wie man das eigentlich versteht, dass ein Garten muss vielfältig sein. Und dann, sie können nicht jetzt irgendwie einen Wildgarten machen und erwarten, dass die Einwohner das schön finden. Da müssen sie eine richtige, gute Balance haben. Die letzten Wettbewerbe, die ich jetzt gesehen habe, die gewonnen hatten, sind alle, die erzählen ja über Kompensation sozusagen. Das heißt, was wir mit unseren Autos produzieren oder mit unseren Architektur, mit Versiegelung und so weiter, soll der Landschaftsarchitekt das kompensieren. Mhm. Und das geht eigentlich nach meiner Auffassung in der falsche Richtung. Man sollte eigentlich grundsätzlich Architektur, Straßenbau und so weiter alles aufnehmen.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass ich so schöne Gärten woanders gebaut hätte als in Deutschland. Mir war die Möglichkeit in verschiedenen Orten, ob das in Bremen mit meinem Park, Bocage Park oder mit dem Platz von Airbus oder Opernplatz oder Islamischen Garten hier in Berlin und viele anderen, diese Vielfalt könnte ich mir nicht vorstellen, woanders so artikulieren zu können. Ich glaube, dass die Jury in Deutschland bis jetzt eine unglaubliche Intelligenz hatten. Ich habe sehr viele Projekte übrigens, Wettbewerb gemacht und nicht gewonnen, 160. Ja? Aber dass sie immer darauf geachtet hatten, dass diese Diversität auch zu artikulieren kommt. Und deswegen würde ich ja das widersprechen, wenn Sie sagen, dass das graue Städte, nein.
Daher war das eine gute Frage, ja. Mit einer sehr guten Antwort.
Ja.
Sie erwähnten gerade den islamisch-orientalischen Garten in den Gärten der Welt in Marzahn.
Ja.
Der hat ja 2025 ein rundes Jubiläum.
Ja.
Wie stolz sind Sie auf diesen Garten?
Sehr, weil ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, als ich angefangen habe zu studieren, dass ich irgendwas mache mit islamischen Garten. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, die TU Berlin hat mir ermöglicht, in Alhambra zu fahren und das zu entdecken. Und als ich da war, könnten wir nur einen ganz kleinen Besuch machen. Weil meine Karte zu haben, man muss ja frühzeitig Karten bestellen und. Mhm. Und ich bin ein Jahr wieder zurück. Und dann hat ein Freund, der ist jetzt gestorben, auch ein Landschaftsarchitekt, Herr Häfner, hat mir vermittelt, sein Schwiegervater. Und der hat mir vermittelt in eine Gala-Baufirma. Und ich bin mit diesen Gala-Baufirma um 4 Uhr, habe ich ja die Kleider der Gärtner gehabt und bin ich mit dem Gärtner reingegangen. Und hatte ich einen Besen gehabt und könnte ich 2 Stunden spazieren gehen, ohne Menschen, nur die Kollegen und jedes Ding gucken und in einem Heft was schreiben. Und ich war so begeistert. Und dort habe ich diese islamische Kunst kennengelernt. Und als ich gefragt war, es war ein ganz kleiner Wettbewerb auch, anderen haben auch eine Arbeit abgegeben, ist mir 2002 sehr leicht gefallen, ein Konzept zu entwickeln. Und ich war sehr stolz, als das fertig war. Das war das Schönste auch, dass wir diesen Garten ein bisschen, und ich sage auch, ein bisschen Alhambra haben. Nicht so wie Alhambra, aber ein bisschen.
In den Gärten der Welt gibt es ja viele andere auch, auch koreanischen Garten, den kenne ich auch gut. Und jetzt, wo im Laufe von 2 oder 2,5 Jahrzehnten alles gut gewachsen ist, ist das wirklich besuchenswert. Das ist wieder eine kleine Werbeeinlage, aber haben sich die Gärten der Welt verdient. Möchtest du weiterfahren?
Ja, bitte. Direkt auch daran anschließend. Also ich habe zum Beispiel Islamwissenschaft studiert, aber wir haben nicht einmal im Studium was über die Gärten im Islam gelernt, besprochen. Was macht denn jetzt einen islamischen Garten zu einem islamischen Garten? Was ist das Islamische daran?
Aufgrund der Religion könnten Künstler überhaupt nicht Menschen abbilden. Mhm. Und könnten auch Landschaften auch nicht abbilden. Das war verboten. Das heißt, sie haben sich irgendwie mehr oder weniger konzentriert auf solche Sachen, wie ein Garten, wie Kalligrafie, wie Fayence und so weiter. Und so ist diese Entwicklung Jahrzehnte irgendwie entwickelt worden. Und der Garten ist immer ein Paradies, ein Kleinparadies. Wenn Sie jetzt in Marzahn gehen, von draußen können Sie überhaupt nicht sehen, mein Garten. Sie müssen erstmal durch das Tor reingehen und so, und dann denken Sie, oh, ich bin in einem anderen Ort. Und es gibt sehr viele Philosophen und sehr viele Schriftsteller und so weiter, die diesen Paradies auch beschrieben hatten. Und es gibt auch bestimmte Beschreibungen vom, glaube ich, Paradies auch im Koran. Und mein Garten ist entwickelt auf der Basis einer Surat, so praktisch die erzählt, oder werden die vier Flüsse zitiert. Also Fluss für Wein, Fluss für Wasser, für Honig und für Milch. Und ich habe aus diesem Surat diese Garten entwickelt. Mhm. Und selbstverständlich, die Aufgabe war, künstlerischen Elementen einfach dort zu haben, aus verschiedenen Kulturkreisen, aus islamischen Gegend. Und das war die schwierigste Aufgabe. Und deswegen war für mich Alhambra die Basis sozusagen, weil dort könnte man das sehen, was Moslems entwickelt hatten, was Juden entwickelt hatten, was Christen entwickelt hatten, und könnte man daraus was lernen auch für sich. Und diese Elementen sozusagen, die eine Kontemplation verstärken. Und wenn ich sage Kontemplation verstärken, das heißt, du kommst da rein und du fühlst dich im Paradies. Ich weiß nicht, ob es ein Paradies gibt, aber du fühlst dich im Paradies. Und das macht das aus sozusagen. Wenn Sie zu einem Garten von Monet gehen, das hat ja mit Farben zu tun, das hat ja mit Pflanzen zu tun. Wenn Sie zu einem Garten gehen, so praktisch hier, oder einem Park, im Tiergarten, das sind eine sehr schöne Komposition von Bäumen, von Lichtungen und so weiter, von Blicköffnungen und so. Und der islamische Garten ist immer auf eine ganz kleine Fläche. Aber ich möchte einen korrigieren für die Kollegen, die das auch zuhören. Inzwischen sind wir viel schlauer geworden und wir wissen, es gibt so viele Parks, die entwickelt sind, die praktisch Isfahan in Persien, dieser Park war entwickelt vor islamischer Zeit. Er gilt jetzt als einen islamischen Garten. Es ist eine riesen Gartenanlage, eine riesen Parkanlage. Oder in Algerien, 40 Hektar, Jardin d'Essai. Das haben die Franzosen auch entwickelt. Und warum? Sie haben versucht, dort Bäume, Rosen, Hecken und so weiter. Riesenparkanlage. Oder in Kairo, was eigentlich die Aga Khan Stiftung dort realisiert hat. Eine Riesengartenanlage. Also das heißt, das Bild, das wir haben, immer der islamischen Garten, ist ein ganz kleiner. Das stimmt auch. Es geht ja nur um zu artikulieren, diese, sagen wir, diese Religion praktisch, Interpretation. Aber sonst eigentlich, die Gärten sind total unterschiedlich. Und es gibt etwas, das vielleicht viele nicht wissen. Louis XIV. Als er regiert hat, es gab sehr viele Einkaufsleute, die praktisch mit Karawanen im Orient waren. Und als sie kamen, gab es immer so Versammlungen. Da haben sie erzählt über diese Gärten. Und hat er sie verdammt, dass sie ein paar Skizzen machen und so weiter. Und dann hat Le Nôtre einen Auftrag bekommen. Und dann ist Versailles entstanden. Und viele Leute vergessen das. Also das heißt, die Gärten haben eigentlich eine sehr große Abhängigkeit der Klima. Und wenn sie eine so schöne Klima haben, feuchte Klima ein bisschen, wie hier, da können sie riesengroße Rasenflächen entwickeln, wo sie darauf Fußball spielen, wo sie sich hinlegen und so weiter. Das können sie auch jetzt in Nordalgerien machen oder in Nordägypten. Aber sie können das nicht in Saudi-Arabien. Wenn sie das machen, dort müssen sie eine Menge Wasserverschwendung machen. Und das ist auch, was passiert, gerade in verschiedenen Ländern sozusagen. Also das heißt, dieses Gleichgewicht ist komplett zerstört. Und die Gärten müssen im Grunde genommen uns helfen, dass wir diese Klimaveränderung, diese schreckliche Entwicklung mit dem Klima, dass wir praktisch das helfen, dass wir etwas produzieren, dass das ein Gleichgewicht bringt.
Darf ich einen großen Sprung machen? Wenn Sie hauptberuflich Harmonie durch Gärten erzeugen und daran arbeiten, wie sieht denn die konfliktreiche und kriegsreiche Lage in der arabischen Region aus Ihrer Sicht aus? Das Gegenteil von Harmonie.
Also ich sage immer, der Garten ist eigentlich der Ort, der uns verbindet, wo die Menschen sich da wohlfühlen. Aber ich beantworte die Frage anders. Die Landschaftsarchitektur war immer das Kleinkind. Überall in der Welt, in Amerika, in Asien, in Algerien, in Europa. Wenn ich Projekte gehabt hatte, wo Architekten dabei waren, die Kosten der Architekten sind immer hoch geworden. Und irgendwann, weil ich als Landschaftsarchitekt als Letzter komme, kam der Projektleiter und sagt, Luafi, du musst jetzt 30% sparen. Also das heißt, wir als Landschaftsarchitekten haben immer darunter gelitten. Wir haben darunter gelitten, dass die anderen mit ihren Kosten so sprunghaft teurer werden, dass wir immer das reduziert hatten. Mein Glück, dass ich immer das gewusst habe und habe ich Konzept gemacht, die realisierbar war.
Haben Sie die 30% schon draufgeschlagen, damit Sie es dann abziehen können?
Nicht so, aber ja. ich habe so Konzept gehabt, die ein bisschen variabler sind. Das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt 100 Bäume habe und nur 50 mache, dann habe ich Konzept gehabt mit meinen Arabesken, ja, die das ein bisschen
auffangen.
Ja. Auffangen. Ja. Und dieser Konflikt ist genauso wie mit diesem Krieg, die zum Beispiel zwischen Palästinenser und Israeli stattfindet. Ich war 2006 in Libanon. Und viele kennen das nicht, aber ich war in Sabra und Shatila. Und habe ich dort in Sabra und Shatila einen Tag verbracht. Habe ich mit den Menschen geredet. Das sind verschiedene Generationen, die praktisch dort leben. Und die hatten eine Massaker erlebt. Das war unglaublich. Von der Phalangisten, aber die Phalangisten konnten diese Massaker nur ausüben, weil Sharon, der damals Präsident, ja, oder Premierminister war, hat das erlaubt. Mhm. Und das ist genauso. Das ist, wie sagt man das, Kraftmessen. Mhm. Solange der Teil Kraft hat, kann der andere Teil darunter leiden. Aber der andere Teil muss im Grunde genommen Alternative haben. Genauso wie wir als Landschaftsarchitekten. Wir hatten immer Alternative, wenn die anderen praktisch Kostenexplosion hatten. Und das hat man in dein ganzes Leben, auch im Privatleben, auch genauso. Man muss auch Alternativ haben und man muss sozusagen glauben an dem, was er macht. Ich habe immer geglaubt, dass meine Gärten von Menschen angenommen werden. Ich hatte nie Angst gehabt, dass die Menschen das ablehnen. Es gab sehr viele Kollegen, die Sachen gebaut hatten und das war schrecklich für die. Da gab es Bürgerinitiativen dagegen und, ja. Und wenn ich jetzt den Vorplatz in Hannover aus Matisse und aus Blattklee, die praktisch in der Armoirie ist, entwickle auf dem Boden mit meinen Arabesken, dieser Platz ist sehr oft leer. Aber diese Arabesken machen diesen Platz lebendig. Und die Leute mögen das. Und das war für mich immer wichtig, daran zu glauben, dass was ich mache, ist eigentlich ein harmonischer Ort, sozusagen für die Kontemplation, aber vor allem für die Menschen. Und das ist wichtig.
Ich möchte da auch nochmal dran anschließen, weil Sie haben zum Beispiel auch ein Buch veröffentlicht, Public Spaces, What For? Und ich finde, ich interpretiere das, was Sie gerade geschildert haben, dass es auch in den politischen Krisen und so weiter geht, dem Volk, sage ich mal, oder der unterdrückten Bevölkerung auch diese öffentlichen Räume, Public Spaces zu geben. Und so verstehe ich jetzt auch Ihre Gärten, dass es sozusagen Rückzugsorte, modern würde man sagen Safe Spaces sind, wo man sich regenerieren kann, sammeln kann. Und gleichzeitig, ich hatte damit sofort die Assoziation, die arabische Straße sozusagen im Kontext des arabischen Frühlings und der Protestbewegung und so weiter, das ist ja auch eben einer dieser Public Spaces, wo man aber ja immer wieder damit konfrontiert ist, dass es so repressive Bewegungen gibt, die versuchen, diese Public Spaces einzuschränken. Also da gibt es ja dystopische Entwicklungen von Privatstädten bis hin zu der neuen Hauptstadt Ägyptens, wo bewusst die Straßen einfach schmaler konzipiert werden, damit so große Proteste wie am Tahrirplatz und so weiter, wieder so ein Public Space, erst gar nicht möglich sind. Und gut, Gärten sind jetzt vielleicht nicht die typischen Orte, von denen große Revolutionen oder Proteste losgehen. Aber ich verstehe das jetzt schon so, dass auch Ihre Gärten und Sie das ganz bewusst in diesem Kontext von Public Spaces und Räume der Öffentlichkeit interpretieren. Also wie sehen Sie Gärten in diesem ganzen Spannungsfeld?
Also wenn Konzepte entstehen und die Straßen reduziert werden, sind wir sehr froh als Landschaftsarchitekten. Mhm. Weil damit greifen wir so ein Thema, was eigentlich immer Königsthema ist. Wie viel hat das gebraucht, bis jemand sich durchsetzt, dass er sagt, die Straße ist jetzt nur für Fußgänger. Mhm. Also das heißt, solche Ökologen waren überhaupt nicht in der Lage, irgendeine positive Antwort zu bekommen. Das heißt, wie Sie das jetzt sagen, wenn irgendwelchen Ländern das so entwickeln, um zu reduzieren, die Protestbewegung, das kann ich nicht beeinflussen. Weil ich muss als Landschaftsarchitekt darüber nachdenken, dass ich immer, was ist positiv aus der Reduzierung der Straße? Und das erlebt man jetzt in Berlin. In manchen Straßen, die sind ja nur für Fußgänger. Mhm. Oder in Stuttgart und so weiter. Und das muss man auch als positiv sehen. Meine Gärten sind immer eine Antwort auf die Stadtentwicklung, die stattgefunden hat. Die Stadtentwicklung, die stattgefunden hat, praktisch in den letzten Jahren, war eine richtig starke Verdichtung. Das heißt, die meisten Leute hatten keinen Garten. Die haben ja in Häusern gewohnt, zweiter, dritter, vierter Stock. Und diesen Bedarf an Orte der Ausgleich, die waren ja mehr als notwendig in unseren, sagen wir, Landschaftsarchitekturphilosophie. Wir mussten sozusagen Gärten und Park und Plätze entwickeln, die ihren Salon ist. Mhm. Das heißt, wenn die Mama irgendwie genervt ist von ihren Kindern, sagt, geh mal zum Garten. Ja? Und wenn eine Rentner oder Rentnerin in ihrer Einzimmerwohnung und keinen Garten hat, dann geht sie raus und geht sie zum Garten und dann hat sie eine Möglichkeit, mit Leuten zu reden und vor allem sich hinzusetzen und das zu kontemplieren. Man muss auch so sagen, dass die Wetterlage hat sich ein bisschen geändert und das ist jetzt möglich, sozusagen. Und das Ziel meiner Park und meiner Gärten war, dass so für Menschen, dass das irgendwie ihre Wohnzimmer wird. Und das ist total wichtig, dass man das so versteht. Weil wenn wir das, ich habe nur geschrieben damals in dem Buch, was nun? Ich habe das gezeigt in verschiedenen Projekten, wo, sagen wir so, Situationen waren, die praktisch nicht so schön waren. Zum Beispiel am Platz SCOLZ, die ich gewonnen habe. Ich habe jetzt dort Kunstobjekt gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, dass Leute von der Hauptstadt waren nicht so begeistert davon, weil das war ein Viertel, Volksparteiviertel sozusagen, Arbeiter, viele verschiedene Nationalitäten, der höchste Einwohner pro Quadratmeter, höchste Zahl von Migration und so weiter. Und ich habe Skulpturen aus Bronze gehabt. Und das sind Leute, die ganz öffentlich gesagt hatten, was verstehen die alle von diesen Skulpturen? meine Frau hat zwei Mädchen kennengelernt. Die Eltern kamen aus Senegal, nee, aus Namibia oder so. Sie sind dort geboren. Die wohnten am Platz. Und meine Frau hat sich mit denen befreundet und sie haben mit Facebook sich ausgetauscht. Und wenn wir da waren, als das fertig war, haben wir mit denen einen kleinen Rundgang gemacht und so weiter und haben wir das erzählt und so. Ich habe ein Stück darüber geschrieben in diesem Buch, ja, über diesen Platz und diese Geschichte. Da kommen die Leute und gucken, ah, weil der Platz, da heißt Platz der fünf Kontinenten. Und sie erkennen nicht. Und dann kommen die zwei Mädchen, sie sehen das und sagen, wir können euch alles erzählen. Schau mal, das ist hier der Kontinent Europa, Toskana. Das ist hier der Kontinent Bambus, Asien und so weiter. Und sie erzählen die Geschichte diesem Platz. Immer wenn sie sehen, dass eine Gruppe da ist und so weiter, oder Leute gehen sie runter und erzählen das. Und sie werden immer belohnt mit Eis. Und gehen und legen sie sich irgendwie auf dem Rasen, alle. Und dann sagt irgendwie einer der Mädchen, und das ist der Himmel, der gehört uns alle. Und für mich war das total wichtig, dass solche Projekte auch entstehen. Dass man jetzt nicht sagt, das ist für Reichen, das ist für Armen. Das ist für Reichen mit sehr vielen schönen Eichen und das ist für Armen mit irgendwie kleinen Bambus. Ja? Und das ist total wichtig. Das ist wichtig und das war auch in dem Park in Esch und da habe ich auch Hannover mit der Opernplatz. Und das war für mich wichtig, das zu zeigen. Es gibt sehr viele Kontrahenten, aber man muss irgendwie stark sein und praktisch das durchsetzen. Für mich war das überhaupt nicht möglich, zu reagieren und zu sagen, ich mache jetzt die Skulpturen nicht. Und ich habe die Skulpturen gemacht und die sind sehr stolz jetzt, die Leute darauf. Und das ist sehr wichtig, dass man auch diese Kultur auch transportiert in solche Orte. Mhm. Das haben wir jetzt in Berlin in viele, viele Bezirke. Mhm. Ja? Neukölln, Kreuzberg und so weiter. Da gibt es auch diesen Konflikt, die sind auch sichtbar. Aber man muss irgendwie den Landschaftsarchitekten diese Möglichkeit geben. Ich habe das geschrieben in meine Bücher, um die Kollegen auch dazu informieren auch. Und dass sie das wissen, dass solche Sachen auch da entstehen. Weil normalerweise, wenn ein Landschaftsarchitekt geht in eine Sitzung, da kommt der Projektsteuerer und sagt, nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Aber in meinen Büchern war das auch artikuliert und praktisch erzählt. Ey Junge, ey Mädel, du hast die Urheberrechte, da kannst du darauf bestehen. Ja? Und das ist total wichtig, weil wir haben noch diese Sozialaufgabe, dass wir uns da artikulieren müssen und helfen.
Also ja, sozusagen Orte der Begegnung letztendlich, ja, die dadurch entstehen.
Das ist das auch, ja. Ja. Das hat Linné gemacht, das haben alle gemacht, was weiß ich, vor 100 Jahren und müssen wir auch machen.
Wir haben jetzt viel über Ihre Vergangenheit gesprochen und über die Gegenwart, aber es gibt ja auch noch die Zukunft. Ich habe gesehen, dass Sie ein großes Pyramidenprojekt geplant haben. Erzählen Sie uns was darüber.
Also ich bin Rentner und ich habe sehr viel Zeit. Ich habe jetzt meine Ausstellungen entwickelt mit der Occident trifft Orient. Aber klar, als Architekt hat man immer so ein bisschen so den Stift in der Hand und so weiter. Ich war in Paris und habe ich den Zug genommen nach Stuttgart. Und da saß nebenan ein Pärchen, beziehungsweise eine Frau und zwei Männer. Die waren sehr gut angezogen im Restaurant. Und zwei Tage vorher hat Macron entschieden, Skulpturen an Benin zurückzugeben, die damals mit der Kolonialzeit geklaut wurden, sagen wir so. Und die haben sich gestritten, die drei. Die kamen aus Paris und sie hatten, wie könnte Macron einseitig entscheiden und nicht das EU und anderen. Aber es war eine ganz schöne Diskussion. Und die Frau hat die gefragt, die Frau hat gesagt, wisst ihr, wie viele Objekte wir in Deutschland haben, die nicht mal repertoriert sind, die praktisch in Kellern und so weiter. Und der eine hat gesagt, naja, 100. Und der andere hat gesagt, nee, 200. Und sie hat nur gelacht und sie hat gesagt, über 800. Aber das weiß sie, das ist viel mehr, vielleicht doppelt so viel. Und da hat sie gesagt, über Frankreich, das waren 1800. Aber man muss immer mal zwei, immer. Und das hat mich echt beeindruckt. Und dann kam ich nach Hause in Stuttgart, beziehungsweise bei meiner Frau, kam ich da, habe ich das erzählt. Bin ich da eine Woche geblieben, weil meine Frau kümmert sich um den Papa, und dann wieder mit dem Zug nach Berlin. Und dann im Zug, übrigens alle meine Entwürfe entstehen
im Zug, ja?
Entstehen immer im Zug oder im Warte am Flughafen.
Wenigstens ein positiver Zug der Deutschen Bahn.
Ja, ich bin mit der Französischen gekommen, aber das macht nichts, okay, mit der Deutschen Bahn. Und dann habe ich die Sachen von Christo gesehen. Ich hatte gedacht, okay, habe ich gesagt, ich muss jetzt ein Element entwickeln, um Diskussion einfach zu verursachen im öffentlichen Raum. Und dann die Skizze oder der Stift zeigt mir, dass das mit einer Pyramide. Und habe ich die Pyramide skizziert und habe ich mit der Statiker, der praktisch für Christo, das ist auch ein Berliner, und der Robert auch aus Norddeutschland, die praktisch für ihn diese ganze Verhüllung gemacht hat und so weiter, habe ich mich mit denen getroffen und erzählt, ich möchte das und das machen. Und das war für mich total wichtig, dass das mit Seilen ist, mit einem Ballon sozusagen nach oben geht. Und das ist ein Ort sichtbar und das muss eins zu eins so groß wie die Pyramide.
Wie die Originalpyramide.
Und dann drinnen, dann finden Stationen sozusagen aufgrund dieser Position sozusagen oder diese Anlage, Diskussion und so weiter. Und die erste Idee war, in Tempelhofer Feld das zu machen. Habe ich auch das entwickelt. Und dann habe ich entwickelt in Place de la Concorde in Paris. Und dann in Hannover. Und weiter. Und in Algerien. Und dann in New York und so weiter. Und dann haben wir ein Konzept und die Machbarkeit. Und wir hoffen, dass irgendwann wir einen Sponsor finden. Das ist auch nicht teuer. Wenn man das einmal realisiert hat, dann ist das danach in einen Container 6x3 Meter und kann man überall wieder verwenden, sozusagen.
Wie viel muss man da investieren?
800.000.
800.000.
Ja. Und diese Idee eigentlich wollten wir erstmal in Place de la Concorde realisieren. Aber dann, die Franzosen haben das entwickelt, ein Konzept, sozusagen ein Verein, die praktisch die Licht, Paris Lumière sozusagen, haben das entwickelt und so weiter und haben sie Geld dafür besorgt. Aber dann kamen die Olympischen Spiele und die Zeit hat das nicht gereicht, dass man viel vor der Olympischen Spiele macht. Aber das ist ein Projekt, das praktisch irgendwann vielleicht realisiert wird. Und es geht darum, dass durch ein Projekt diesen Thema der Rückgabe von praktisch Kunstobjekt und so weiter, die im Rahmen der Kolonialisierung praktisch ja, mitgenommen sind. Wir haben angefangen, jetzt in Deutschland darüber zu reden. Vor einem Jahr gab es irgendwie Diskussionen.
Wenig, hier?
Ja. Nix. Wir haben jetzt angefangen, darüber zu reden. Und die Franzosen jetzt ganz oft. Und die Engländer haben sie auch angefangen zu reden. Man muss auch so sagen, das hat ja Macron, egal was man über ihm denkt, er hat den Anstoß gegeben. Und diese zwei Männer und diese Frau, die praktisch aus einem Museum aus Stuttgart, die kamen, die waren auch in Paris in ein Treffen und so weiter und sie haben darüber gesprochen und haben mich dazu gebracht, dass ich diesen Projekt entwickle. Und ich mache auch anderen Projekten. Ich habe meine Arabesken, wollte ich die gern in der neuen Galerie drin haben. Oder ich wollte jetzt praktisch meine Arabesken als Blumen sozusagen in Brüssel. Sie wissen, dass in Brüssel alle zwei Jahre gibt es irgendwie in dem Platz der Bruxelles, also praktisch Pflanzen sozusagen, Teppich, sagt man, ja, Teppichpflanzen und so weiter. Und ich möchte gern, dass meine Arabesken dort auch realisiert werden. Und meine Arabesken artikulieren im Grunde genommen Formen, die eine Fusion der verschiedenen Kulturen praktisch zeigt. Und bis jetzt machen sie immer Teppiche. Und die Teppiche, das sind immer industrielle Zeichnungen und so weiter. Und ich habe auch denen das vorgeschlagen und sie überlegen. Ich möchte gerne das machen, weil in Brüssel ist auch eine sehr vielfältige Population da ist. Sehr viele Minderheiten auch innerhalb der Belgier. Und ich wollte gern, dass dort diesen Ort als ein Ort der Begegnung, dass die Leute kommen und sie sofort fragen, was ist denn das? Und vielleicht gibt denen auch die Möglichkeit, dass sie ein bisschen entgegen dieser Entwicklung der Rechten sozusagen, die das praktisch, diese öffentliche Leben beherrschen. Und das ist auch mein Ziel.
Also ich höre wirklich viel Politisches auch raus, gerade und gemischt mit dem künstlerischen Anspruch oder diesem genuinen künstlerischen Element der Disruption, der Störung des Status quo, des gängigen Narrativs und Diskurses. Jetzt gerade bei der Pyramide ist es ja wirklich dann auch wirklich ein optisches Element und was man letztendlich nicht übersehen kann und wo man wirklich mal alternativen Fragen aufgezwungen wird. Und ich denke, das kann man da wirklich gut in ihrer Landschaftsarchitektur erkennen, dieses künstlerische Element mit den ganzen politischen Dimensionen, die da zugehören.
Aber das können Sie nur machen, wenn Sie nicht mehr arbeiten.
Ja, also...
Wenn Sie nicht mehr abhängig sind von Geld, wenn Sie nicht abhängig sozusagen von Projekten.
Ja, da wäre nämlich genau meine Frage, wie die Reaktionen denn darauf dann auch ausfallen. Also unterschiedlich wahrscheinlich von Land zu Land, ob es jetzt Deutschland, Frankreich oder Algerien ist. Aber man legt sich ja, also es ist ja letztendlich ein kritisches Projekt.
Ja, es ist ein kritisches Projekt, zum Beispiel in Brüssel. Sie sind ja vielfältig in der Struktur sozusagen. Mhm. Also die Leute, die Verantwortlichen. Außer der Bürgermeister, aber alle anderen, sie sind vielfältig, mit Migration-Hintergrund, manche auch nicht und so weiter. Und als ich das vorgeschlagen habe, das erste Mal vor 3 Jahren, haben sie das überhaupt nicht verstanden. Hm. Aber jetzt, als diese Auseinandersetzungen mit dem Krieg im Orient, mit der Ukraine und so weiter, und ich praktisch denen das erläutert habe, dass in diesem Platz, wo die Leute immer kommen und gucken, aha, das ist ja wie ein Teppich, mit Blumen, Rosen, Stauden, habe ich denen das gezeigt, mein Arabesken. Und habe ich gezeigt, woher mein Arabesken kommen. Mein Arabesken kommen aus der klassischen Elementen. Im Orient sozusagen aus der Kleider einer Frau. Die ganze Broderien. Und aus Europa, aus der verschiedenen schönen Gärten. Versailles, Herrenhäusergärten und so weiter. Und daraus habe ich auch ein Element entwickelt. Und dieses Element, wenn ich denen das zeige, oh, ja, das stimmt. Oh, ja, das stimmt. Und die haben verstanden, diese Fusion. Mhm. Und dann haben auch verstanden, wenn du sowas machst in einem Platz, durch die Presse, durch die Medien und die Leute, die da sind, die gucken das und fragen sie sich, oh, ja, Mensch, wir haben die gleiche Kultur.
Wer hätte das gedacht?
Und ja. Kamel Louafi, man könnte mit Ihnen einen ganztägigen Podcast machen oder Videopodcast.
Ja.
Es war hochinteressant. Vielen herzlichen Dank. Wenn die Pyramide Realität wird, möchten wir Sie wieder einladen. Einverstanden?
Ja, sehr gerne.
Ja. Aber am besten auch mit der Brüsselplatz. Das wäre schön.
Und das gerne. Also wir finden auf jeden Fall einen sehr schönen Vorwand, um Sie wieder einzuladen und weiter zu sprechen über Projekte und was Gärten an vielfältigen Funktionen haben. Wir haben viele Funktionen angesprochen, politische Funktionen, klimapolitische, außenpolitische Funktionen, sozialpolitische Funktionen. Es war wunderbar. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
Dankeschön.
Obwohl Sie schon Rentner sind und noch viele gute Ideen und Skizzen im Zug. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön.